Ja, ihr merkt schon, dass wir ganz neue Mittel anwenden als Ältestenschaft und Gemeindeleitung, um Gemeinde zu motivieren und mobilisieren. Die starke Neuerung Kollekte wird jetzt verteilt. Kollekte wird jetzt verteilt. Samuel hat es einfach rausgehauen und so. Wir wollten damit erst später anfangen, aber wir sind begeistert von dieser Idee und schaffen ganz neue Vision, am Sonntag in die Gemeinde zu kommen. Ja. In die Gemeinde kommen, zum Herrn kommen. Gestern war auch was anderes, wirklich Tolles. Da war ein Volleyballturnier in Rauterfehn. Da waren eine ganze Reihe, ich glaube so um die 20 Leute von uns. Ich wäre gern dabei gewesen. Es ist jetzt wegen GL-Sitzung Freitagabend und heute Jahresgemeindestunde doch ein bisschen knapp geworden. Aber auch das, in Gemeinde nicht nur Gottesdienst zu feiern, ist so wichtig, dass wir Leben zusammen feiern, Leben zusammen teilen. Zum Beispiel auch, wenn es sowas wie ein Volleyballturnier gibt. Oder wir haben hier die Werbung vom Baseballcamp, Cheerleadercamp gesehen. Wow, was kann man Tolles in Gemeinde erleben? Und das ist so ein bisschen das, was sucht man von Gemeinde? Was sucht man eigentlich vom Herrn? Was ist meine Vision? Warum gehe ich da eigentlich hin? Und das führt uns zum Predigtthema. Heute gibt es den zweiten Teil von der Predigt. Was ist denn die Vision Gottes eigentlich? Wir haben Vorstellungen, wir streben etwas an, haben die Vision von etwas, was wir vielleicht erreichen wollen. Und sich heute weiter zu fragen und zuzuhören, was ist denn Gottes Vision mit uns? Was ist die Vision des Evangeliums, warum Gott das eigentlich alles getan hat? Warum er auch die Rettung von dir und mir zur Chefsache macht, dass der Sohn selber kommt. Denn das war ja nicht die erste Maßnahme Gottes. Schon von Anfang an hat sich der Herr durch seine Werke verkündigt, durch seine herrliche Schöpfung. Von Anfang an. Der Herr hat Israel erwählt, hat Krasses, Starkes in Israel getan, um Israel wie einen Leuchtturm für die Nationen zu setzen. Dass man sieht, so lebt ein Volk mit Gott, so verherrlicht sich Gott, dass es anziehend ist, für die anderen nach Gott zu suchen. Und schließlich kommt der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, auf die Erde und tut Gewaltiges und tut dann das Gewaltigste mit dem Kreuz und der Auferstehung, um dich und mich einzuladen. Aber wozu eigentlich? Wozu? Ich möchte ein bisschen zurückgehen, auch wenn du vielleicht letzten Sonntag nicht da warst, will ich einen kleinen Rückblick machen und komme mal zu unserer ersten Bibelstelle, die wir auch letzten Sonntag hatten. Ach, ich muss immer noch da klicken, ne? Super, langsam lerne ich es. Okay, da haben wir auf Römer 5 geschaut, Römer 5, 1 und 2, was ein Stück beschreibt, was Jesus mit Ostern getan hat, mit Kreuz und Auferstehung. Da heißt es, Römer 5, 1, 2, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Der erste Vers ist sehr eingänglich. Wir sind gerechtfertigt worden. Wer Jesus Christus annimmt als Versöhner, wer Jesu Christi Opfer annimmt, dieses Blut, die Vergebung und dadurch Vergebung erreicht, kommt in den Bund mit Gott, schließt Frieden mit Gott. Und wenn das dir nicht ganz klar ist und du nicht ganz sicher bist, dann mach das fest. Nimm diese Hand Gottes an, die kommt, sich mit ihm zu versöhnen, die durch Jesus Christus gereicht wird. Ergreife diese Hand und versöhne dich. Wenn du das noch nicht getan hast, schau, ist heute vielleicht der Schritt, das zu tun. Dann sprich mich oder jemand anderen, wo du denkst, der lebt schon mit Jesus an und mach das fest. Wir alle haben das Leben nicht in der Hand. Und schau, jedenfalls heute das zu tun. Jesus hat uns gerechtfertigt. Und dann Frieden geschlossen mit uns und wir dürfen in Frieden mit Gott leben. Aber dann geht es eben weiter. Und hier öffnet sich die Tür mit der Predigt vom letzten Sonntag und insbesondere mit der Predigt von heute. Wofür? Es geht hier weiter, durch den wir, durch Jesus Christus, im Glauben auch Zugang wozu denn? Erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen, in Gnade zu leben. Also nicht, da ist was versöhnt worden, habe ich Frieden und muss ich mal gucken, geht es jetzt gut weiter, reicht das oder ist es doch nicht gut genug für Gott, sondern wir dürfen in Gnade stehen. wie auf einem Boden, der dich in Gnade und Frieden trägt. Auch wenn du wieder versagst und wieder schuldig wirst, da ist die Vergebung, geht mit dir weiter. Der Bund bleibt bestehen, auch wenn du als Christ schuldig wirst, und du wirst immer wieder gereinigt, wenn du ihm dann die Dinge auch bringst. Aber es geht noch weiter, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. In der Lutherbibel ist unglücklicherweise hier ein, in der Lutherübersetzung, ist unglücklicherweise ein Wort hier ergänzt, was in dem Urtext gar nicht steht. Da wird nämlich ein zukünftig ergänzt. Und rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit Gottes. Ich habe im Urtext aber mal nachgeschaut, ist es so? Ich denke, es passt nicht wirklich. Nein, es ist nicht so. Nicht der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, der gegenwärtigen Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist jetzt schon hier und die Herrlichkeit Gottes soll jetzt schon in den Kindern Gottes aufscheinen. Wie? Indem Jesus in uns ist, indem Gott in seinem Geist in uns ist, indem er uns verändert, dass er durch uns scheint. Wir sind dazu in der letzten Predigt dann zu Kolosser 1, 27 gegangen. Ich mache mal eine Bibelstelle weiter und lese das jetzt hier mal im Zusammenhang. Wenn hier steht jetzt am Anfang, was ich gleich lese, ihr Diener bin ich geworden, ist ich Paulus und ihr ist die Gemeinde Jesu Christi. Okay, da heißt es dann also, ich lese die Verse Kolosser 1, die Verse 25 bis 27. Ihr Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung, also nach dem Einsetzen Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und dann das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Nämlich ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein verborgenes Geheimnis und dann mit dem Evangelium und der Auferstehung Jesus Christi wird dieses Geheimnis dann offenbart, jetzt zur Zeit der Urgemeinde, für uns dann damit auch beginnend, das Geheimnis Jesus Christus in uns. Herrliche Vergebung, in Gnade zu leben, aber eine neue Existenz, Leben mit Jesus und Christus in uns, dass Gott in uns lebt. Und das verändert ganz viel. Die Herrlichkeit Gottes. Wir können Herrlichkeit begreifen, Gott ist herrlich und im Himmel ist er herrlich und dann beten wir ihn an. Und Halleluja, wenn das ein Mensch tut, Gott als herrlich zu begreifen, anzuerkennen und ihm tatsächlich Lob und Anbetung zu geben. Aber die Bibel sagt uns, damit hört es nicht auf, sondern diese Herrlichkeit bringt er in uns. Diese Herrlichkeit bringt er in uns. Und das ist vielen Christen nicht bewusst. Wie geht es dir damit? Ist Gottes Herrlichkeit in dir? Bist du dafür offen? Suchst du das, dass das weiter zunimmt? Denn wenn Jesus sagt, ihr sollt Licht sein in dieser Welt, woher kommt denn dieses Licht? Weil du und ich so stark sind? Weil wir so guten Willens und so fähig sind? Oder kommt das Licht, was aus uns heraus scheinen kann, durch Jesus? Wie kommt es dann in uns hinein, dieses Licht? Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, was ist es eigentlich? Und ich will die Herrlichkeit Gottes mal ein Stück beschreiben. Gott ist herrlich, weil er rein ist und ohne Sünde. Gott ist rein. In ihm gibt es keine bösen Gedanken, lüsterne Gedanken oder neidische Gedanken. Gott ist rein. Gott ist immer gerecht und gut. Es ist gut, hier auch ein bisschen Demut für sich selber dabei zu haben. Wir können das nicht immer voll erfassen, weil man kann manchmal sagen, ja, aber wenn Gott gut ist, dann müsste er doch dies und das tun auf der Erde. Oder zu denken, okay, ich lasse Gott Gott sein und vor allen Dingen ist es jetzt nicht zu Ende. Wenn ich heute Leid auf dieser Erde sehe, ist es nicht die Ende. Die Bibel sagt mir, es wird einmal ein klärendes Gericht geben und es wird eine neue Zeit geben, eine neue Erde. Und dort wird es vollkommen anders laufen. Lassen wir Gott sein Timing. Gott ist gerecht und gut. Drittens, Gott ist weise und einfach genial. Die Klugheit Gottes. Die Bibel spricht auch vom Verstand Gottes. Gott ist voller Weisheit und Klugheit. Und wie wundervoll, wenn er uns daran Anteil gibt. Weil wir brauchen das immer wieder, weil wir dies und das in unserem Leben haben. Wie wundervoll ist, wenn der Herr uns an seiner Klugheit, an seiner Weisheit Anteil gibt. Gott ist einfach schön. Gott ist einfach schön und wunderbar. Das kann aus seinen Werken aufscheinen. Wenn du an den Himmel guckst, ans Firmament, wenn du vielleicht manche Schöpfung siehst, vielleicht auch manchmal ein Tier. Ich kann manchmal auch über Insekten staunen. Ja? Die sind jetzt nicht die größten in der Schöpfung, aber trotzdem brillant. Ne? Auch ein Insekt, so eine kleine Ameise. Du musst mal googeln, wie viele tausende Gene die hat. Ja? Kein Mensch kann eine Ameise nachbauen. Obwohl wir denken, oh, und jetzt mal weg, die hat in der Küche nichts zu suchen und weiß ich was. Wie gewaltig und groß hat Gott geschaffen. Und wie gut, wenn wir irgendwie den Blick bekommen und das beim Menschen sehen. Wie gewaltig hat Gott den Menschen geschaffen. Hast du dich schon mal mit beschäftigt, wie dein Ohr funktioniert? Vielleicht deine Leber oder dein Herz oder dein Immunsystem oder was ich was. Wow, was hat Gott da geschaffen? Ihn zu bestaunen, wie wunderbar seine Werke sind und wie schön er ist. Und er ist wirkungsvoll und stark. Durch sein Wort erhält Jesus die ganze Schöpfung. Durch sein Wort ist alles gehalten. Er ist der Herr der Herren. Er ist allmächtig. Und kommt zu uns runter. Er hilft. Nicht nur ihr Menschen, macht mal und so weiter. Er ist ein Helfer. Es steht in einer Bibel sogar, er ist ein Helfer von Mensch und Tier. Gott ist da als ein Dienender, ein Helfender, der da ist. Und er ist gnädig. Kein Mensch ist ohne Schuld. Kein Mensch schafft, einen geraden Weg zu gehen. Aber er hat mehr als genug von Gnade und Vergebung, wenn es ein Mensch denn annimmt. Gott hat uns mit Freiheit geschaffen und bei dieser Freiheit ist es unumgänglich, dass Sünde und Schuld entsteht. Als er den Menschen in Freiheit schuf, war klar, dass der Mensch dann auch das Potenzial hat, seinen Willen, die Wege Gottes zu verlassen. Aber genauso heißt es schon, der Christus, durch den wir die Vergebung haben, wurde vor aller Zeit bestimmt. Der Sündenfall war nicht in dem Sinne ein Unfall, da dachte Gott, was mache ich denn jetzt? Sondern es war im Rahmen seines Planes und die Vergebung war schon immer vorgesehen und dass sein Sohn alles verherrlicht und es dadurch rund macht und dass durch Freiheit und Vergebung das Eigentliche dann wird, was Gott sich gedacht hat. Gott ist barmherzig, er muss seine Feinde nicht hassen. Er ist barmherzig. Und für uns gilt es auch, das vergessen wir dann manchmal, wenn wir ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte Christ sind, wir waren auch mal Feind Gottes, weil es gibt nur für ihn oder gegen ihn, sagt Jesus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und man kann sich nicht bekehren, wenn man schon ein Freund Gottes gewesen ist. Jeder fängt mal so an, als von Gott getrennt und das heißt auch Feindschaft zu Gott. Was aber nicht heißt, dass Gott nicht lieben würde, sondern Gott ist barmherzig. Und bei denen, die auch wieder und wieder gegen ihn sind. Gott ist barmherzig, ein so großer Teil seiner Herrlichkeit. Er ist geduldig und erträgt und hat Zeit, bis vielleicht ein Mensch auch zur Buße kommt. Gott ist mitfühlend. Er ist voller Fülle und hat eigentlich alles. Aber wie es dir geht, das weiß er und fühlt mit. Es ist ihm nicht egal. Er ist ein tröstender Gott. Und zehntens, er ist treu. Er ist wirklich verlässlich. Er ist wirklich, man könnte auch sagen, stabil. Nicht du verbockst es und verbockst es wieder und dann geht ihm doch das irgendwie, also dann kann er nicht mehr. Nein, er bleibt stehen. Er hat diese Stärke. Ich hatte mal ein wunderbares Erlebnis, weil genau dieser Punkt, werde ich Gott nicht irgendwann zu viel, habe ich mich gefragt. Weil so habe ich das in meiner Kindheit immer wieder erlebt. Meinen Eltern war ich oft zu viel. Weil ich sie genervt habe mit dem und das nicht hingekriegt habe da oder zum Teil auch einfach, hatte ich auch keine Ahnung warum, aber irgendwie war ich oft einfach zu viel. Und dann habe ich wirklich diese nahe Beziehung mit Gott angefangen und wenn du dann wirklich in der Nähe mit Gott bist, dann kannst du nicht einfach nur denken, das denke ich so und das ist meine Lehre so, sondern dann bist du mit dem Herzen da, wie es geprägt ist, mit den Erfahrungen ihm gegenüber, wie du sie ihm gemacht hast. Und wenn du dann die Erfahrung gemacht hast, du bist einfach oft zu viel, lebst du mit dieser Erfahrung auch mit dem Herrn. Deswegen ist es auch so entscheidend, in der Seelsorge manchmal in gewisse Erfahrungen zurückzugehen, dass Gott das heilt und verändert, damit du frei wirst, mit Gott nah und wirklich Herz zu Herz zu leben. Und so habe ich es auch erlebt. Bin ich dir einfach zu viel? Nerv ich dich nicht eigentlich? Bist du nicht einfach eher froh, wenn ich weiter weg bin? Oder irgendwann geht dir einfach auch die Hutschnur hoch? Und habe ich das Gott gefragt, wie geht es dir eigentlich? Nerv ich dich eigentlich? Bin ich zu viel? Weil ich könnte es gut verstehen, weil anders habe ich es nie erlebt. Und dann hat er mir ein Bild gezeigt. Und in diesem Bild sah ich mich mit einem freien Oberkörper stehen. Und in diesem Bild saß eine Fliege auf meiner Schulter. Und dann sagte Gott zu mir, so viel Last, wie diese Fliege auf dich ausübt, so viel Last übst du auf mich aus, wenn das und das nicht funktioniert. Und ich musste so denken, wenn ich die Fliege nicht sehe, bemerke ich sie gar nicht. Und Gott hat mir ein Zeugnis und Bild gegeben, seiner Geduld, dass ich ihn nicht überfordere. Eine Seite, diese Barmherzigkeit und Geduld seiner Herrlichkeit. Das ist ein wundervolles Wort, Gottes Herrlichkeit, aber sie hat eine so herrliche Substanz und ich habe sie gerade so ein bisschen versucht, in ein paar Worten zu beschreiben, Gottes Herrlichkeit. Und mit dieser Herrlichkeit möchte er in uns einziehen. Ich gehe nochmal zurück. Hier in Vers 2, Römer 5, Vers 2, ne, wir haben den Stand der Gnade und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe darauf, dass diese Herrlichkeit in mich einzieht. Ich mache mich daran fest. Hoffnung heißt, ich erwarte etwas. Ich hoffe, dass es eintritt. Ich bin dafür offen. Ich suche danach, dass das in mir weiter einzieht. Stück für Stück. Das ist keine Rede von Perfektheit und sonst irgendwas. Ja? Das ist eine Rede vom Ziel und der Vision Gottes, was er mit uns möchte, dass das in uns einzieht. Ich habe eine andere Bibelstelle aus Galater 4 euch mitgebracht. Da spricht er mit den Galatern, die auch nicht so ganz gerade auf dem Weg sind, ne? Wie die anderen eben auch nicht und unser eins auch nicht, aber wir den Hirten brauchen. Und dann schreibt er ihnen, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Evangelium ist Vergebung, aber Evangelium, gute Nachricht ist auch, du darfst anders werden. Du darfst verändert werden von Gott. Und nicht nur, dass du einfach weniger nervst oder irgendwie weniger falsch machst, sondern dass er in dir Gestalt gewinnt. Denn der Christus ist herrlich. Wenn ich über Herrlichkeit spreche, von Liebe, von Vergebung, von Treue, von der Klugheit Gottes und der Kraft Gottes und so, das ist alles in Jesus. Es heißt in Gottes Wort, in ihm ist die Fülle der ganzen Gottheit vorhanden. Jesus ordnet sich dem Vater unter, ist aber genauso Gott und herrlich wie Gott der Vater. Alle, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Jesus ist herrlich und der Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Wer von euch kann mit dem Begriff Früchte des Heiligen Geistes etwas anfangen? Ich bin jetzt nicht so mutig, dass ich es offen frage, ist nur eine rhetorische Frage, weil es gibt ja auch jetzt keine, die jetzt 79, 80, 81 sind und so. Deswegen muss ich gucken, wer jetzt heute wirklich anwesend ist. Ja? Aber dieser Begriff Früchte des Heiligen Geistes, wird viel über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Wesentlich interessanter sind aber die Früchte des Heiligen Geistes. Und, Klammer auf, wenn die Früchte stimmen, werden die Gaben glänzen und pulsieren, Klammer zu. Okay, ist das das? Ach so. Okay, liebe Technik, die haben wir jetzt irgendwie die falsche Bibelstelle. Das sollte die Aufzählung sein. Das müsste ein bisschen weiter sein. Könnt ihr mal schauen, es geht ein paar Verse weiter, wo die Früchte des Heiligen Geistes aufgezählt werden. Treue, Selbstbeherrschung, Liebe und so weiter. Ich mache das jetzt mal frei. Vom Heiligen Geist wird beschrieben, was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Genauer ist dort sogar geschrieben, was ist die Frucht, also Einzahl, Singular. Ne? Man kann mehrere aufzählen und spricht dann immer von Früchten, aber es steht dort eigentlich Frucht. Warum? Jesus, einer, nimmt in uns Gestalt an und die Auswirkung ist, wenn Jesus zunimmt, dass Früchte entstehen. So erklärt sich diese Einzahl- und Mehrzahlgeschichte. Jesus nimmt in uns zu und Treue nimmt zu. Liebe nimmt zu. Jo, danke, liebe Technik, hatte ich euch den falschen Vers geschickt. Ich lese es also mal aus Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber, also das Werk, was ihr an euch hervorbringt, könnte man auch sagen, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Merkt ihr, wie das zusammenpasst? Herrlichkeit Gottes, wir hoffen auf die Herrlichkeit Gottes. Christus soll in uns Gestalt gewinnen und der Heilige Geist wirkt, nicht irgendwelche merkwürdigen Dinge, sondern Größen des Lebens, möchte ich sagen. Was bedeutet das, wenn diese Dinge in uns wachsen? Friede, Langmut, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind Größen, wenn ich das zusammenfassen will, Leben. Leben für einen Menschen. Nimm dir eine Ehe, die vielleicht scheitert. Warum scheitert die Ehe? Weil man sich nicht versteht, weil die Liebe zu kurz kommt, die Treue zu kurz kommt, die Selbstbeherrschung, woanders sich was zu nehmen, zu kurz bekommt oder. Und dann kommt der Herr und sagt, aber ich bringe in dir hervor Liebe, Treue, Selbstbeherrschung oder Freude. Bitte, Jesus, ja, dein Evangelium komme, lass mich dessen ein Teil sein. Mich hat dieses Tor hier immer weiter inspiriert. Und ein Tor, durch ein Tor geht man ja etwa in etwas hinein. Am Palmsonntag, heute vor 2 Wochen, ging das hier los mit diesem Tor. Und Jesus kommt nach Jerusalem, so haben wir das hier verwendet. Aber ich möchte dir dieses als ein gewisses Bild mitgeben, diese Vision Gottes, die ich versuche zu beschreiben, wie sie in der Bibel geschrieben ist. Nicht meine Idee, wie ich glaube, sondern Gott hat etwas, wo er mit uns hin möchte, wo er uns einlädt in etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Willst du vielleicht neu sagen, Herr, ich bin dabei. Ich lasse mich darauf einladen, dazu einladen. Ich lasse mich dafür neu gewinnen. Wir müssen uns manchmal fragen, was ist denn eigentlich das Bild meines Christseins? Mit welcher Vision lebe ich? Ja, wahrscheinlich, wenn man Christ ist, dann muss man eine ganze Reihe von Geboten erfüllen, irgendwie halbwegs regelmäßig beim Gottesdienst erscheinen, vielleicht ab und zu mal ein bisschen mithelfen. Ey, und es wäre echt gut, wenn Gott mich ab und zu mal segnen würde, mir helfen würde, weil mein Job ist echt schwer. Irgendwie so, ja? Könnte so eine Vision sein, wie man eigentlich sein Christsein lebt. Und irgendwie will ich am Ende auch kein Verlierer sein. Ich will jetzt nicht nach unten, ich will schon nach oben. Das wäre so eine ganz magere Beschreibung, warum jemand vielleicht einfach Christ ist. Aber Gott hat sich so viel mehr gedacht. Gottes Vision ist so viel größer. Lass dich einladen, dass seine Herrlichkeit in dich einzieht. Und der Heilige Geist spielt dazu eine Schlüsselrolle. Und es ist eine Tragik der Kirchengeschichte, dass der Heilige Geist lange überhaupt nicht beachtet wurde, weil irgendwie war das ein bisschen schwierig und unberechenbar, man weiß es nicht. Und dann, so seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, ist das in der Kirche ein größeres Thema in Einzelteilen geworden, ist aber auch viel schiefgegangen. Und so viel schiefgegangen, dass manche wiederum verprellt sind. Boah, sowas will ich nicht haben. Irgendwelche wilden Leute, die sagen, Gott hat mir gesagt und irgendwie was und irgendwie durcheinander. Irgendwelche Leute, die nur meinen, man ist richtig Christ, wenn man die Hände hebt im Lobpreis und aufsteht oder was nicht was. Und man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Weil Christen, Kirche, kann schon manches Komisches machen auch, Glauben auszudrücken und mit dem Herrn zu leben. Aber das ist ja nicht unser Maßstab. Unsere Basis ist die Bibel. Was steht in der Bibel geschrieben? Unsere Leitfigur ist Jesus und nicht irgendeine Kirchengeschichte und wer weiß was, die Pfingstler und weiß nicht was. Jesus ist unsere Leitungsfigur. Die Bibel ist die Maßgabe und darauf wollen wir schauen. So soll es auch jetzt in den nächsten Wochen bei Charismatik 2.0 sein. Dieses ganze Thema Heiliger Geist und Charismatik anzugucken, indem wir die Bibel neu anschauen. Zu sagen, das als Nachfolger Jesu Christi. Okay, was ist geschrieben? Jesus, wir folgen dir. So machen wir das. Gute baptistische Tradition. Keiner soll das bitte als irgendeine pfingstlerisches, was ich wie Seminar verstehen, sondern als eine gute biblische Tradition. Baptisten waren mal als eine Bibelbewegung bekannt. Heute kann man das, glaube ich, kaum noch sagen, leider. Aber jeder kann sich dafür entscheiden. Jesus, mit der Bibel in der Hand, mit dir, Jesus, gehe ich durch mein Leben. In diesem Sinne soll dieses Seminar stattfinden. In diesem Sinne, nach dem zu fragen, was Jesus gesagt hat. Jesus selbst hat über den Heiligen Geist gesprochen. Johannes Evangelium Kapitel 14, Kapitel 16, Jesus spricht und ganz natürlich als Jünger Jesu, okay Jesus, was hast du da gesagt? Ich will es hören, ich will dein Wort tun. In dem Sinne auch, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr wahrhaftig meine Jünger sein, werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In diesem Sinne wollen wir in diesen Wochen mit Gottes Wort arbeiten, nach Jesu Worten fragen und in Nachfolge Schritte tun, in Nachfolge investieren. Ich komme zum Schlussteil dieser Predigt und will mit euch nochmal auf ein wundervolles Wort, eine meiner Lieblingsworte im Neuen Testament schauen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. In diesem einen Wort, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, drückt sich so viel aus, was Jesus ist, wozu Jesus gekommen ist und dass er Licht für uns sein will in dieser Welt. Und Licht wird in der Bibel und auch in unserem Leben mit so viel guten Dingen verbunden. Licht kannst du mit Recht verbinden. Licht kannst du mit Liebe verbinden, mit Vergebung, mit Hoffnung verbinden. Licht kannst du auch mit Freude verbinden. Licht ist wundervoll. Licht ist wundervoll. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er möchte, dass dieses Licht in uns kommt und eben nicht nur ein Licht, sondern er selbst ist das Licht, was in uns kommt und kommen möchte. Wenn wir mitspielen, denn jetzt geht's weiter, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt. Nachfolge heißt, ich nehme dein Wort an. Ich selber trete ein Stück runter und lasse mich von dir neu lehren. Ich selber packe meine Meinung ein Stück runter und sage, lasse mir von dir sagen, Jesus, was ist denn rechts und links? Nachfolgen heißt, ich packe meine Erfahrungen ein Stück runter. Ich habe Schlechtes erlebt, so wie ich euch das in meinem Zeugnis gerade kurz erlebt habe. Und es könnten 1000 andere Beispiele sein. Eine meiner Lebenserfahrungen war, ich bin immer zu viel und nerve irgendwie. Und diese Erfahrung ist also auch durch viele verletzende, schwierige Dinge wirklich in meinem Herz rein tätowiert, reingebracht worden. Und dann kann ich damit leben. Doch, so ist das. Und damit lebe ich dann. Oder ich gucke auf den Ich Bin, der sagt, ich kann auch dir ein neues Ich Bin geben. Du hast das und das erlebt, aber Jesus ist größer. Dass du nicht nach dem lebst, was deine Erfahrungen sind, dass du danach leben darfst, wer Jesus ist und was sein Wort sagt. Das bedeutet, ihn wirklich Gott sein zu lassen und ihn wirklich Meister sein zu lassen. Ein Wort, was ich sehr, sehr selten höre. Ich höre öfter, uns gut, Jesus ist der Herr, ungefähr genauso oft, er ist der gute Hirte und Amen, das ist er, Halleluja. Und ich hoffe, dass du es für dein Leben sagen kannst. Aber es ist auch so wichtig, dass er unser Meister wird. Wir sind berufen, Jünger zu sein und dazu gehört, dass er der Meister ist. Und der Meister weiß mehr, kann mehr, hat mehr zu sagen. Und wenn er diese Position bekommt, der Höhe, Jesus ist Begleiter, er ist Freund, er ist Heiler, er ist Tröster, kann auch einfach so Lehrer sein, aber Meister ist etwas anderes. Stell dir einen Auszubildenden vor, der einen Meister hat. Und dieser Meister ist dann echt lieb, echt gut, echt, ja, also gibt manchmal auch schwierige Ausbildungsverhältnisse, ja. Jesus setzt diesen Meister anzunehmen und dann kann er verändern, weil du ihm Raum gibst. Und dass sein Licht in dich einzieht. Die Vision Gottes. Schau, was du damit machst. Vielleicht war das auch echt eine ganz andere Richtung. Wow, so habe ich das mit dem Neuen Testament noch nie gesehen. So habe ich das Ziel von Nachfolge und was Gott für mein Leben möchte, vielleicht noch gar nicht gesehen. Weil ich dieses Ding mit der Herrlichkeit, Jesus in mir, gar nicht gesehen habe. Es ist ein anderes Leben, auch eine andere Lebensqualität. Und Halleluja, ist es ein anderer Sinn, wenn das kommt, wie wir leben dürfen. Vielleicht hörst du das auch nochmal nach, die Predigt, vielleicht auch vom letzten Sonntag. Und wenn du sagst, wow, doch, ich nehme das an, dann möchte ich dir noch eine kleine Geste anbieten. Und zwar, wir lernen das im Alten Testament, dass man manchmal Entscheidungen auch mit Handeln verbinden kann. Und ob du dieses Tor heute nochmal gebrauchst, vielleicht nach dem Gottesdienst, dass du für dich sagst, okay, ich mache das, ich gehe da rein, in das, was du dir vorgestellt hast. Ich gehe auf diesen neuen Weg und gebrauche diesen Rahmen hier einfach im Rahmen eines Gebetes als eine Art von Zeichenhandlung, um das deutlich zu machen. Genauso wie man manchmal beim Gottesdienst eine Sündentonne hat, man schreibt was auf einen Zettel und schmeißt das da rein. Es ist keine Magie, du schmeißt einen Zettel rein, also ist dir vergeben. Aber es kann das, was du im Herzen sagst und betest zu Jesus, verdeutlichen, dass es irgendwie fassbarer wird. Doch, ich, mein Jesus, meine Sünde habe ich bei dir jetzt losgelassen. Und so jetzt auch mit diesem Torbogen, ach Jesus, ich trete ein in diese Vision, ich bin dabei. Vielleicht, ich weiß nicht, Keno, wie hier die Pläne sind, ob so ein paar Tage stehen bleiben kann, dass auch wenn jemand in den nächsten Tagen noch mal im Gemeindezentrum ist, dass du vielleicht auch in aller Stille, wenn keiner da ist, vielleicht für dich das nochmal festmachst. Es ist gut, wenn wir mit und vor Gott Entscheidungen treffen, wenn wir ihm nachfolgen, mit ihm gehen. Amen.